übers Leben. Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien. Faktenfolge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Faktenfolge von übers Leben, Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien. Mein Name ist Nicole, ich bin hier mit meiner Kollegin Anke.
Hallo.
Und Herrn Dr. Christoph Smolenski von der Doktor von Ehrenwaldschen Klinik. Und wir werden heute der Frage nachgehen, alles Trauma oder was? Herr Dr. Smolenski ist Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Doktor von Ehrenwaldschen Klinik, inzwischen als Geschäftsführer der Klinik tätig und ist aufgrund der Flutkatastrophe derzeit mit dem Wiederaufbau der Klinik beschäftigt. Herzlich willkommen.
Danke.
Schön, dass Sie da sind.
Ich darf die Reorientierung vornehmen. Ich darf uns einladen, dass wir tief durchatmen, gerne dreimal die Lungenflügel richtig schön voll machen und auch nicht vergessen, die Luft auch wieder loszuwerden. Und wahrzunehmen, auf welchem Untergrund wir gerade stehen, sitzen oder liegen, je nachdem, in welcher Position wir uns entschieden haben, uns den Podcast anzuhören, zu fühlen, wie sich das anfühlt. Ist das irgendwie fest oder weich? Und immer wenn ich die Reorientierungsübung anleiten darf, bin ich ja so ein Farbenfreund und lade immer ein, sich eine Farbe im Raum auszupicken, würde in dieser Folge mal mit der Farbe Blau gehen. Darf einladen, mal die Dinge zu zählen in diesem blauen Farbton, die sich hier an uns und um uns herum befinden. Und dann werden wir in dieser Folge den Fragen auf den Grund gehen, was die unterschiedlichen Begrifflichkeiten bedeuten und nachhören, wann eine anhaltende Belastungsphase droht, sich in eine behandlungsnotwendige psychische Erkrankung zu wandeln. Denn wir erleben ja durchaus in diesen Tagen, dass manche Begriffe, die medizinisch sehr klar umrissen sind, im Alltag der Menschen möglicherweise anders genutzt werden. Und diesen Punkt wollen wir heute zusammen auf den Grund gehen. Und so stellen wir eben fest, dass die Begrifflichkeit des Traumas in der Alltagssprache manchmal nahezu inflationär genutzt wird. Und uns würde interessieren, Herr Dr. Smolenski, was sind denn die tatsächlichen medizinischen Kriterien?
Also Trauma ist ein weit zu gebrauchender Begriff. Ich denke, den darf man auch weit gebrauchen. Wo Sie darauf anspielen werden, ist, weil ein Trauma so massiv ist, dass es zu einer Schädigung führt, die im Sinne einer posttraumatischen Belastungsreaktion oder einer posttraumatischen Belastungsstörung ausufert, sage ich mal. Man hat in der Geschichte der neurotischen Entwicklungen seit Sigmund Freud immer darüber gesprochen, was ein Trauma sein kann, und hat den Begriff Trauma zum Teil für auch banalere Erlebnisse gebraucht, die einfach zu Störungen führen. Aber bis man sich darauf einigen konnte, dass es ganz bestimmte Kriterien für Traumata gibt, die zu einer so gravierenden Störung führt, wie die posttraumatische Belastungsstörung, hat es eigentlich bis in die 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts gebraucht. Und heute ist eigentlich die allgemeine Definition von einem entsprechend ausgestalteten Trauma diejenige, dass ein Trauma so dramatisch sein muss, dass es den Vorstellungen des Menschen nicht entspricht, dass es den Lebensplanungen eines Menschen nicht entspricht, so etwas jemals erleben zu müssen, und dass es ein Ausmaß von Erlebnis ist, dass die Vorstellungskraft des Menschen praktisch übersteigt. So sind die Traumakriterien eigentlich in den Diagnosemanualen definiert. In der Zeit, wo psychische Belastungsstörungen populärer geworden sind, sind die Kriterien für das Ausmaß des Traumas etwas verwässert worden, würde ich sagen. Also ganz am Anfang, also vor 20, 30 Jahren, hat man das noch strenger beurteilt. Heute ist man etwas großzügiger, in Anführungsstrichen, und bezeichnet auch Erlebnisse, traumatische Erlebnisse, die jetzt nicht ganz so unvorstellbar sind, als Traumata, die zu einer Störung führen können. Also zum Beispiel besonders schwere Erkrankungen, wie furchtbare Krebserkrankungen, an denen man elendiglich stirbt, werden heute auch als Trauma-Äquivalente angesehen, wobei die ja eigentlich im strengen Sinne nicht unvorstellbar wären, weil jeder Mensch kann sich im Prinzip vorstellen, dass er an einem Krebs erkrankt und dass das ein elendes Ende nehmen kann. Ist also in dem Sinne eine gewisse Relativierung. Ja, und andere Erlebnisse strenger zu bezeichnen, denn es gibt Traumatisierungen, die von Menschen durchgeführt werden, und es gibt Traumatisierungen, die von der Natur, von der Umwelt durchgeführt werden. Also zum Beispiel Umweltkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen, Vulkanausbrüche zum Beispiel. Das wären naturverursachte Traumatisierungen oder menschenverursachte Traumatisierungen, wie zum Beispiel Vergewaltigung, Folter oder furchtbare aggressive Angriffe. Ne? Das sind also die Man-Made Diseases. Das andere sind die Nature-Made Traumatisierungen. So ungefähr die grobe Einteilung.
Laut ersten Untersuchungen nach der Flut hieß es, dass es im Ahrtal einen erhöhten Anteil an Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung gibt. Man spricht davon 19%, und die Dunkelziffer sei noch wesentlich höher, oder man vermutet, dass die noch wesentlich höher sei. Worunter leiden diese Menschen konkret, wenn es heißt, die leiden an einer posttraumatischen Belastungsstörung?
Also zu den Zahlen würde ich erstmal sagen, dass die höher sind. Nämlich die liegen bei knapp 30% von Entwicklungen von posttraumatischen Belastungsstörungen. Während normalerweise entwickeln sich aus posttraumatischen Belastungsreaktionen, die jeder von uns erleben kann, entwickeln sich ungefähr 8-15% posttraumatische Belastungsstörungen, die Krankheitswert haben. Ausnahme sind Folter und Vergewaltigung, von dem man annimmt, dass 50% der Menschen posttraumatische Belastungsstörungen entwickeln. Wir sehen hier aber, dass deutlich mehr, nämlich ungefähr 30%, also als der Durchschnitt, dass ungefähr 30% der Menschen Krankheitsstörungen im Sinne einer posttraumatischen Belastungsstörung entwickeln und entsprechend eigentlich auch behandlungsbedürftig wurden. Eine riesige Zahl, da kommen wir ja vielleicht noch später drauf. Aber Sie haben mich noch was anderes gefragt.
Genau, worunter leiden diese Menschen konkret?
Also was sind Symptome, die auftreten können?
Symptome, die auftreten können, typischerweise sind eine erhöhte innere Unruhe, eine Aufgeregtheit, die sich auch körperlich durch Zittern zum Beispiel ausdrücken kann. Ein Hauptkriterium der posttraumatischen Belastungsstörung ist Vermeidungsverhalten, sodass man die Dinge, die zum Trauma geführt haben, meidet. Das führt hier in Bad Neuenahr im Ahrtal dazu, dass Leute zum Beispiel nicht mehr duschen gehen können, weil sie das Geräusch des Duschwassers nicht aushalten, das dann entsprechend meiden. Und das weitere Hauptkriterium wären Flashbacks, also unsteuerbares Wiederauftauchen von Erlebnissen, die die Katastrophenerlebnisse wieder sozusagen eins zu eins reproduzieren, ohne dass der Mensch dagegen was machen kann. Ne? Das sind die drei Hauptkriterien.
Okay. Diese Menschen kommen zu Ihnen, und wie kann ihnen geholfen werden?
Also die Menschen kommen zu uns, natürlich, aber die kommen zum Teil auch nicht zu uns, sondern schmoren auf ihren Symptomen alleine für sich herum. Das ist schlimm, weil dann fixieren sich die Symptome. Wenn sie zu uns kommen, versuchen wir mit ihnen diese Symptome zu bearbeiten, zu besprechen und zum Teil mit spezifischen psychotherapeutischen Methoden auch zu bearbeiten. Es gibt eine Methode, die in der Traumatherapie sehr bekannt, sehr populär und auch sehr wirksam ist. Das ist die sogenannte EMDR-Methode, die vor 35 Jahren von einer amerikanischen Psychotherapeutin Shapiro entdeckt und entwickelt worden ist. Und zwar im Zusammenhang mit den Heimkehrern aus dem Vietnamkrieg, die ganz häufig traumatisiert waren. Diese Methode ist nach Europa rübergeschwappt, wie vieles, und wird von uns auch häufig angewandt. Gehört auch ganz seriös zu den Methoden, die von den offiziellen Stellen anerkannt sind als wirksame Methode, die angewandt werden dürfen und abgerechnet werden dürfen. Was in Deutschland immer sehr wichtig ist.
Können Sie uns verraten, wofür EMDR steht? Für diejenigen?
Eye Movement Desensitization and Reprocessing Methode.
Okay. Das hat also mit Augenbewegungen zu tun.
Ja, hat damit zu tun, dass man die Augen triggert. Das ist der erste Schritt dieser Methode gewesen. Heute macht man auch noch andere. Dass man die Augen mit den vorgeführten Zeigefingern nach links und rechts horizontal sich bewegen lässt. Man hat das durch Zufall erfahren, dass das zu einer Reduktion der traumatischen Folgestörungen führen kann. Warum, hat man lange überhaupt nicht gewusst und vertritt heute die Meinung, dass dadurch eine Beeinflussung der Verbindung zwischen den verschiedenen Hirnarealen, die für Erinnerung zuständig sind, erfolgt. Und dass dadurch sozusagen chaotisch abgespeicherte Erinnerungen, das ist typisch bei posttraumatischen Symptomen, dass die Erinnerungen chaotisch abgelagert sind und deswegen chaotisch über den Menschen hineinbrechen und nicht geordnet wie anständige Erinnerungen. Und dass dadurch diese Ordnung wiederhergestellt wird und natürlich dann auch durch verbale Interventionen, wo in einer gewissen Hierarchie von Anwendungen zusätzlich zu den Augenbewegungen die Symptomatik bearbeitet wird. Heute macht man das auch durch akustische Signale, die rechts und links ausgelöst werden oder durch Körpertapping, wie man das sagt. Also dieses Rechts-Links-Variante scheint von besonderer Bedeutung zu sein bei dieser Methode.
Sie haben auch Stabilisierungsgruppen in der Klinik.
Ja.
Und was machen die, Herr Berenger? Wie gehen die vor in der Begleitung der Patienten?
Die Stabilisierungsgruppen gehen damit vor, dass sie nach einem bestimmten Prozess bestimmte Themen ansprechen, bestimmte wichtige Eindrücke des Menschen auch herausarbeiten und den Menschen dabei anleiten, bestimmte Kriterien zu erkennen und diese für sich als relevant aufzunehmen. So kann man das, glaube ich, am besten sagen.
Wie gesagt, eben ist es wichtig, dass die Menschen die Themen angehen. Die Gefahr ist groß, dass Menschen unter anderem infolge von der Traumatisierung auch eine schwere Depression entwickeln. Wie äußert sich das?
Also Depressionen sind ja Erkrankungen, die als Begleiterkrankung vieler anderer psychischer Erkrankungen auftreten können. Und Depressionen äußern sich klassischerweise durch eine traurige Stimmung. Daher kommt ja auch der Name Melancholie, die Schwarzgalligkeit aus dem Griechischen. Also dass man, weil die Griechen dachten, das hätte was mit der Galle zu tun. Und diese Melancholie, dieses nicht mehr sich freuen können, dieses im Trauermodus verharrende, ist typisch vom Affekt her. Häufig ist die Depression verbunden mit Schlafstörungen. Das können Einschlaf- oder Durchschlafstörungen sein. Häufig verbunden mit Appetitstörungen und entsprechend mit Gewichtsabnahme, häufig verbunden mit vegetativen Störungen, auch wie Schwitzen oder Herzklopfen, häufig verbunden mit Verlust der sexuellen Appetenz und der sexuellen Erlebnisfähigkeit, häufig verbunden mit Antriebsstörungen, dem Einfrieren der Aktivitäten und dem Nichts mehr machen können, dem Gefühl, auch nichts mehr leisten zu können, ständig zu versagen, dem Gefühl, den anderen zur Last zu fallen und am besten nicht mehr da zu sein, bis hin zur Suizidalität und bis hin dann zum tatsächlichen Mega-GAU der Psychiatrie, nämlich dem Selbstmord. Ne?
Was kann Menschen in solchen Situationen helfen?
Also Menschen mit Depressionen sind ganz häufig verzweifelt, weil sie das Gefühl haben, keiner versteht sie und sie sind allein auf der Welt und sind verzweifelt und haben keinen Ausweg. Wenn Menschen zum Beispiel in einer Gemeinschaft sind, wo andere Menschen auch depressiv sind und sie merken, dass da ein gewisses Verständnis da ist, eine Gruppe, die hält, dann ist das schon mal ganz, ganz viel. Das erleben manche Menschen mit Depressionen, die zu uns in die Klinik kommen, sehr stark. Wenn die sagen, draußen hat mich keiner verstanden, da sagt mir jeder, reiß dich zusammen, sei kein Weichei, sei kein Warmduscher, das wird schon gehen und so weiter und so fort. Das sind schlimme Kommentare für Menschen mit einer Depression. Wenn die in der Klinik kommen, in der Community, die Verständnis hat und trägt, die sagt, das kenne ich, das habe ich auch, das wird schon wieder werden, ich habe es noch schlimmer da gehabt und dann gibt es das und jenes, dann ist das irgendwo enorm entlastet, weil man nicht mehr das Gefühl hat, man wäre sozusagen aussätzig. Ja. Das ist also was ganz Wichtiges. In der Gemeinschaft vielleicht der Familie ist es natürlich von großer Bedeutung, dass man da Verständnis findet und nicht auch auf Ablehnung stößt, was auch sein kann manchmal. In der aus therapeutischer Sicht ist es ganz wichtig, dass Therapeutinnen und Therapeuten Menschen mit Depressionen mit Verständnis und mit Unterstützung begegnen. Die Unterstützung kann darin bestehen, dass man eben auch signalisiert, dass es jetzt keine einzigartige Schrecklichkeit ist, die ein Mensch da erleidet, sondern dass es eine Krankheit ist, die normal auftreten kann, sowie auch ein Schmerzsyndrom auftreten kann oder wie eine Arthrose im Hüftgelenk auftreten kann, kann auch eben ein Symptom der Seele auftreten, das einen daran hindert zu gehen, sage ich mal, so wie die Hüftgelenksarthrose einen daran hindert zu gehen, kann eine Störung der Seele auch daran hindern zu gehen und einen einfrieren lassen, sage ich mal. Das Sprechen darüber, das Suchen nach Auslösemomenten ist ein wichtiger Teil, das wäre der psychotherapeutische Anteil. Und dann gibt es natürlich auch den psychopharmakologischen Anteil, der für Menschen sehr entlastend sein kann und manchmal eine Voraussetzung dafür darstellt, dass man überhaupt sprechen kann. Weil im schlimmsten Fall einer eingemauerten Depression kann ein Mensch von lauter depressiver Verzweiflung unter Umständen kaum noch sprechen und nachdenken. Dann kommt es darauf an, dass man ihn unter Umständen psychopharmakologisch unterstützt und ihm sozusagen auf die Sprünge hilft.
Nun ist es so, dass die Menschen, die hier im Tal oder auch in den Flutgebieten im westlichen Rheinland-Pfalz und auch Nordrhein-Westfalens mit dem Wiederaufbau beschäftigt sind, sich ja einer Mehrfachbelastung ausgesetzt sehen, neben den Herausforderungen im Alltag, die eine Familie vielleicht so mit sich bringt und die vielleicht auch der Beruf so mit sich bringt, also die Höhen und Tiefen im Alltag, fordert der Wiederaufbau ja viel. Und auch vermeintlich stabile Persönlichkeiten laufen so die Gefahr einer massiven Überlastung. Ganz oft hören wir in den Medien auch den Begriff des Burnouts. Ich meine aber, den findet man in der Medizin als so eingetragene Begrifflichkeit gar nicht, oder?
Findet man schon. Aber es ist keine klassische Diagnose, sondern es ist eigentlich eine Befindlichkeitsbeschreibung. Und in manchen Fällen, ich warte mich jetzt mal auf die Äste hinaus, vielleicht auch ein Versuch, der relativ gut gelungen ist, das Stigma der Depression und der seelischen Erkrankung zu vermeiden. Weil Burnout hat irgend so etwas Anständiges, Leistungsbezogenes. Man hat ja immer alles richtig und gut gemacht und das war halt ein bisschen zu viel. Die Symptomatik von Burnout und einer Depression sind eigentlich oft schwer unterscheidbar. Die Burnout-Beschreibung beinhaltet richtigerweise, aber eigentlich nicht unbedingt exklusiv für Burnout, sondern das passt auch zur Depression, die begleitenden und verstärkenden Umweltfaktoren. Also zum Beispiel die Isolierung in einem sozialen Kontext oder die Schlechtbehandlung in einem sozialen Kontext oder das Mobbing, was man in einem sozialen Kontext erlebt, oder das Gefühl, ausgegrenzt zu sein. Das findet man aber bei depressiven Entwicklungen durchaus auch, ne? Und das jetzt so ganz voneinander zu trennen, ist meines Erachtens nicht unbedingt nötig, ne? Weil nachher die Konsequenzen in der Behandlung sind durchaus vergleichbar, ne?
Was raten Sie Menschen, die unter so massiver Belastung stehen?
Etwas, was gerade sehr leistungsbezogenen Menschen oft schwerfällt, nämlich sich zurückzunehmen und kleinere Schritte zu machen. Je größer die Schritte werden, desto leichter fällt man auf die Nase. Ne? Mhm. Und es gibt ein altes Gebet, das heißt, Herr, lehre mich die Kunst der kleinen Schritte. Das finde ich immer sehr passend dazu, dass das eben was ist, was so in das kollektive Bewusstsein auch des Gebetes mit eingeflossen ist, dass man weiß, wie wichtig es ist, da, sage ich mal, maßvoll vorzugehen. Aber das ist schwer, ne? Und vor allen Dingen, wenn man ein Leben lang geübt war und auch fähig war, in großen Schritten vorzugehen und zu denken und zu handeln, dann ist es nicht ganz einfach für das eigene Selbstwertgefühl, kleinere Schritte zu gehen.
Und wenn die Belastungen von außen so groß sind, wie man das hier im Kontext der Katastrophe gesehen hat, dann ist es ja auch nicht immer möglich, die Weite seiner Schritte selbst zu bestimmen.
Nee, unter Umständen ist man dann in einer Art und Weise gefordert, die einfach eine Überforderung ist. Ne?
Ja, genau.
Und wenn man Glück hat, schafft man das irgendwie. Und wenn man Pech hat, kann man halt auch dann eben auch zusammenbrechen. Ne? Ja. Was genügend Leuten ja auch passiert ist. Ne? Andere Leute haben das auch hervorragend gemeistert. Und der Mensch ist erstaunlich leistungsfähig. Ne?
Was sind denn Ihre Erfahrungswerte aus den Begleitungen der Menschen vor Ort in den letzten 4 Jahren? Gibt es noch andere Erkrankungen, die Ihnen begegnet sind in dieser Zeit, die besonders auffällig waren?
Naja, man darf nicht vergessen, dass uns die Flutkatastrophe im Ahrweiler im Vorfeld der Corona-Erkrankung erwischt hat, ne? Wo die Leute schon von Corona-Seite her belastet waren. Wenn ich mir die Bilder im Sommer 2021 vorstelle, dann war das schon phänomenal. Da war plötzlich Corona weg. Ne?
Ja.
Da hat keiner mehr eine Maske getragen.
Zumindest in diesem Flutabschnitt.
In unserer. Ja, mache mir jetzt die Bilder vor der Klinik in meinem Gedächtnis nochmal bunt. Das war enorm. Und wir waren ja drauf trainiert, vorsichtig zu sein, Abstand zu halten und alles Mögliche. Das war eine andere Hierarchisierung dann. Ne? Ja. Es gibt jetzt immer mehr wissenschaftliche Arbeiten über die Post- und Long-Covid-Erkrankungen. Das ist sehr spannend, geht auch in unser Fachgebiet sehr rein. Und man beschäftigt sich jetzt immer mehr damit, das auch zu differenzieren. Aber Differenzierung bei uns jetzt zwischen Covid, Post-Covid, Long-Covid, posttraumatischer Belastungsstörung und Zusammenhängen, die ist zu klein, als dass sich da jetzt ganz große wissenschaftliche Ergebnisse schon zeigen könnten. Und wir sind zum Teil von Wissenschaftlern begleitet worden, um die Folge zu untersuchen. Zum Teil aber auch hat das nicht geklappt, wo wir etwas enttäuscht waren. Ansonsten posttraumatisch habe ich jetzt keine besonderen Störungen gesehen, die mir jetzt, ich spreche jetzt mal, uns aufgefallen wären, weil ich bin ja aufgrund meines vorgerückten Alters in meiner mehr geschäftsführerischen als medizinischen Tätigkeit nicht mehr so an der Front. Ne? Ich bin zwar in der Vernetzung mit drin, habe auch ambulante Patienten, aber kriege von diesem eigentlichen Kollektiv an flutbetroffenen Menschen relativ weniger mit. Ne? Aber von meinen Informationen habe ich jetzt nicht gehört, dass da was besonders Auffälliges wäre. Ne?
Wenn wir kurz springen in eine andere Erfahrung, die uns in Europa nicht betroffen hat, was mir aber gerade in den Sinn kommt, wenn wir an den 11. September denken, 9/11, der in den USA für eine massive Belastung sorgte, weil das World Trade Center in sich zusammen fiel und unfassbar viele Menschen getötet wurden. Und das allen im Grunde klar war, dass die Welt eine andere ist mit diesem Ereignis. Dann ist es heute Retrospektive spannend zu beobachten, weit über 20 Jahre her in der Zwischenzeit dieses Ereignis, dass man im Nachgang über Generationen hinweg transgenerational Belastungen wahrnimmt, auch ein erhöhtes Risiko für Krebserkrankungen unter den Einsatzkräften vor Ort feststellen kann. Immer so die Frage ist, wie offen mit den Zahlen tatsächlich umgegangen wird. Wenn Sie diese Perspektive heute sozusagen für in 20 Jahren rückblickend auf die Flutkatastrophe aufnehmen, würden Sie sagen, es macht Sinn, dahin zu gucken für die Wissenschaft und zu gucken, was passiert?
Ich gucke schon. Also feststellen kann man auf jeden Fall mit gutem Gewissen, das ist genauso wie das 9-11-Ereignis eine Zäsur im Leben und Erleben gemacht hat, ist für uns hier im Ahrtal auch eine Zeit vor der Flutkatastrophe und eine Zeit nach der Flutkatastrophe gibt. Eine eindeutige Zäsur im Leben, ne? Erlebe ich bei mir selber auch. Ne? Also es ist etwas, was vorher war und es ist etwas, was nachher war. Und die Frage ist, was ist damit passiert? Es gibt ja sehr unterschiedlich Betroffene, genauso wie 9-11, einige Leute, das sehr live mitbekommen haben. Die Eindrücke von Menschen, die sich aus den Hochhäusern stürzen, denke ich, die wird keiner vergessen. Gibt es von uns, bei uns natürlich in geringerer Zahlenausmaß, Menschen, die haben die Flutkatastrophe höchst hautnah miterlebt. Die haben miterlebt, wie ihre Häuser wegschwinden. Die haben miterlebt, wie Menschen im Keller des Hauses ertrinken und sie stehen vor der Tür und kriegen die Tür nicht auf. Das wird niemals vergessen werden. Ne? Also ich habe das Glück gehabt, selber nicht so betroffen gewesen zu sein, aber habe genügend Leute, die sehr, sehr betroffen waren in der Hinsicht. Und auch da muss man sagen, dass es erstaunlich ist, wie resilient viele Menschen sind, wie gut die manches verarbeiten konnten, auch wenn es existenziell höchst dramatisch war. Ne? Aber ich glaube, wir werden auf diese Geschichte immer irgendwie zurückblicken. Ne?
Ihre Klinik war ja auch sehr von der Flut betroffen. Ja. Viele Gebäude wurden geschädigt. Was hat Ihnen denn durch diese Zeit geholfen? Was hat Sie getragen und Sie weitermachen lassen nach dieser großen Zerstörung?
Also ich glaube, ein wichtiger Faktor ist auch ein gewisses Training mit dem Thema Trauma. Wir haben uns seit Anfang der 90er Jahre intensiv mit Traumatisierungen beschäftigt, sind also, sage ich mal, geübt mit diesen Symptomen und mit den Mechanismen, mit der Dynamik umzugehen. Ich denke, dass eine gute Eingebundenheit in menschliche Beziehungen ein ganz wesentlicher Faktor ist. Also zum Beispiel eine funktionierende Partnerschaft, wo man weiß, was man voneinander hat und was man nicht voneinander hat, wo man sich stützen kann, wo man sich weiterhelfen kann, wo man sich verstehen kann, ohne viel drüber zu reden. Und eine Einbindung in eine gute soziale Infrastruktur von Menschen, einer wichtigen Gruppe, in der man lebt. Das wissen wir aus der Traumaforschung, dass das ein ganz wichtiger Bestandteil für den Outcome ist, ob man eine gute Stütze und guten Support hat, ob man Leute hat, an die man sich wenden kann, an die man sich symbolisch oder direkt anlehnen kann. Menschen, bei denen das nicht gegeben hat, die haben ein viel höheres Risiko, eine Erkrankung, eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln, als Menschen, bei denen das funktioniert. Also ich denke schon, dass das bei uns so war. Also wir sind, habe ich mal, ein geübtes altes Ehepaar, das sich über Jahrzehnte, über viele schwierige Situationen hinaus, sage ich mal, trainiert hat. Und wir haben hier auch eine ganz tolle Crew gehabt, mit der wir die ganzen Aufbauarbeiten, das primäre Krisenmanagement, die Planungen und so weiter machen konnten. Ne?
Und wenn dann ein Tag vielleicht doch mal schwer war und sie den Kopf geschüttelt haben oder tief durchatmen mussten, was ist das Tool, wo Sie sagen, das nutze ich selber, um Stress zu reduzieren? Gibt es da was, was Sie mit Nicole und mir und den Zuhörenden teilen können als kleinen Tipp?
Das ist schwierig, würde ich mal sagen. Also ich persönlich mache sehr gerne Entspannungsübungen im Sinne vom autogenen Training. Wende das auch an und finde das eine hervorragende Methode. Man kann auch, sage ich mal, andere Entspannungsmethoden anwenden, die nicht so offensichtlich sind, die man auch im Kontext einer Konferenz zum Beispiel anwenden kann, wenn einem das Wasser über die Nasenspitze steigt. Zum Beispiel Kurzformen von Muskelrelaxationen, die man sehr diskret machen kann und wo man sich runterholen kann, vielleicht von einem erhöhten Erregungslevel. Ich denke, die Erinnerung an schöne Sachen ist wichtig, dass man nicht sich auf Katastrophales, auf Schreckliches konzentriert, sondern nicht vergisst zu sagen, es gibt auch gute Anteile im Leben, es gibt schöne Sachen, dass ich mich zum Beispiel daran freue, wie schön das Ahrtal oberhalb der Talsohle ist, wenn ich auf die Weinberge gucke und sehe, wie schön das da ist. Das macht auch die Diskrepanz aus, die war zum Teil am Anfang Wahnsinn, wenn man oben auf den Bergen stand und unten ins Tal guckte, was da für ein riesiger Unterschied ist. Aber der Unterschied heißt ja, unten ist es zwar schrecklich, aber oben ist es halt auch schön und intakt. Ne? Und dass man vielleicht auch die Zuversicht pflegt, das haben wir in der Klinik auch ganz gezielt gemacht. Wir schaffen es. Und wir machen weiter. Das haben wir ja als Logo verewigt, indem unsere Ergotherapeutin auf eine alte, gestrandete Tür eingeritzt haben mit, wie nennt man das, weiß ich jetzt nicht genau, mit so einem Gravierteil. Wir machen weiter und dann haben wir den Eingang der Klinik gestellt. Und wir haben das auch unter die Unterschriften geschrieben. Ne? Weil am Anfang hieß es auch, dass der ja bei nicht weitermachen würde und dass das wie vieles eingestellt würde. Und das war so eine ganz wichtige Botschaft, dass wir gesagt haben, wir machen weiter. Und das auch ganz gezielt publiziert haben, immer wieder so als wie ein Mantra. Ne?
Sie sagten eben so schön, man muss auch auf das Gute schauen. Wir enden unsere Folgen ja immer mit einem kleinen Moment, einem Marienstein-Moment, mit einem kleinen Moment von Alltagsglück, den man in den letzten Tagen erlebt hat oder auf den man sich besonders freut. Sie haben gesagt, Sie haben eine ganz besondere Stelle, wo man Mariensteine finden kann, haben wir eben gehört. Was ist Ihr besonderer Marienstein-Moment der letzten Tage? Oder gibt es etwas, worauf Sie sich besonders freuen?
Das ist eine schwierige Frage. So am Ende des Podcasts. Momentan finde ich das nicht ganz einfach, weil gesundheitliche Probleme auch eine Rolle spielen nach einer Operation. Und da freue ich mich, wenn es mir an einem Tag möglichst gut geht und ich möglichst mobil bin, was nicht immer gleich ausgeprägt ist. Ich freue mich auf Perspektiven der bevorstehenden Sommerferien. Ich freue mich auf bestimmte Treffen mit Freundinnen und Freunden. Ich finde das immer was ganz besonders Schönes, wenn man in einer Gemeinschaft irgendwie irgendwas unternehmen kann. Das ist ganz wichtig.
Danke. Ich habe eine gute Perspektive auf ein langes Familienwochenende mit all den Abenteuern, die das dann beinhaltet, wenn drei Generationen meiner Familie mit Partnern und Kindern und alles, was dazugehört, zusammen ein Hotel entern. Das könnte unterhaltsam werden mit all den Höhen und Tiefen, die Familienleben so mit sich bringt. Aber ich freue mich.
Schön. Ich schließe mich an. Ich freue mich auf. Ich habe bald Urlaub. und werde verreisen. Freue mich darauf besonders.
Schön.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben, dass Sie hier Gast in unserem Podcast waren. Und ich darf zum Schluss eine kurze Reorientierung nochmal anleiten, raus aus unserer Podcast-Folge, und darf die Zuhörenden und auch uns hier im Raum einladen, nochmal tief durchzuatmen, nochmal in die Füße zu spüren, wie gut die den Untergrund unter sich gerade wahrnehmen, oder wenn wir irgendwo sitzen, wie gut wir das Polster oder den Stuhl am Körper spüren. Und für diejenigen, die mit uns in einer Farbabfolge reingestartet sind, die herzliche Einladung, nochmal zu überprüfen, ob die Farben, die man eingangs wahrgenommen hat, wenn man sich im Raum umgesehen hat, ob die sich irgendwie verändert haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis bald.